ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Monika Meyer-Iwankan. Hallo.
Ja, hallo, guten Morgen oder guten Mittag.
Guten
Wieso
Morgen.
Haben wir es? Ich habe kein Gefühl.
Achso, ja, noch guten Morgen. 13, um genau zu sein, am Donnerstagvormittag. Schön, dass du da bist. Wir duzen uns, haben wir vorhin so besprochen.
Ja,
weil
gut.
Du gesagt hast, sie, das spricht mich nicht an, da kann ich nicht gut reden.
Ja, sie ist so irgendwie so förmlich, das ist gut, wenn man im Reisebüro ist oder am Flughafen. Aber ich finde, wenn man jetzt so ein Gespräch und wir verbringen jetzt 2 Stunden miteinander, ist doch ein Du total irgendwie, man öffnet sich und zeigt auch, signalisiert, hey, ich möchte Dinge mit dir teilen, Dinge mit euch teilen und darum finde ich ein Du schön.
Also, dem Wunsch wird entsprochen. Wenn ich doch mal ins Sie abgleite, bitte ich es zu entschuldigen. Wie fühlst du dich? Willkommen daheim.
Ja, ich fühle mich gut. Ich bin immer happy, wenn ich in Stuttgart bin. Also weckt Erinnerungen und ich bin echt immer wieder erstaunt, was sich in Stuttgart alles verändert hat. Also die Stadt wächst, also auch neue, das Gerbergebiet, dann das Milaneum, also die Stadt wächst und wächst. Ich lebe ja in München, da ist irgendwie alles gleich, da ist das Hofbräuhaus an der gleichen Stelle, der Augustiner ist an der gleichen Stelle und da passiert eigentlich nichts Neues, aber in Stuttgart...
Ja, manche sagen ja, es passiert auch ein bisschen zu viel, weil die halbe Stadt umgegraben wird wegen des neuen Bahnhofs.
Aber der Bahnhof ist schon, als ich vor 20 Jahren weggezogen bin, haben sie da angefangen. Also
ja,
da muss ich mich wundern, dass da nichts passiert. Warum?
Ist ein längeres Projekt. Oh, wollen wir jetzt wirklich über Stuttgart 21?
Nee,
das ist ein ganz schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Also du lebst in München und das auch schon sehr lange. Gebürtig aber bist du aus Stuttgart-Zuffenhausen, richtig?
Zatzenhausen. Stuttgart-Zatzenhausen, eins der ältesten Dörfer da auch. Ich weiß noch, damals habe ich beim 1200 Jahre Umzug bin ich mitgelaufen mit der Mistgabel in der Hand und in einem Bauernoutfit und habe es richtig gefeiert. Also meine Eltern wohnen da immer noch.
Ja.
Ich lieb's da.
Also bist du noch manchmal da?
Ja, klar.
Was verbindet dich denn mit deiner Heimat? Also du bringst ja so in Interviews, vielleicht mal für ganz kurz für Leute, die jetzt nicht sofort, bei denen es nicht sofort Klick macht, wer ist die Frau? Du bist, warst früher Model, warst Werbegesicht, warst auch Schauspielerin, warst auch Moderatorin.
Ja.
Inzwischen bist du mehr eine Beraterin, bist Wellbeing-Beraterin, nennst du es selber, bist Ernährungsberaterin, bist Fitnesstrainerin, Meditationstrainerin und erfolgreiche Autorin auch. Mama von 2 Kindern. So, jetzt habe ich es, glaube ich, genannt. Also für alle, die noch nicht wussten, wer du bist. So, jetzt waren wir gerade bei Stuttgart und in manchen Interviews höre ich immer wieder deine schwäbischen Tugenden, die du so ein bisschen rausstellst.
Spare, Häusle baue.
Ja, Häusle gebaut hast du ja auch gerade.
Ja, wir haben ein Haus gebaut in München. Aber ich merke schon, desto älter ich werde, dass das ja auch schon mitgegeben worden ist. Ich habe ja zum Beispiel auch in Stuttgart eine Ausbildung gemacht als Kauffrau im großen Außenhandel. Das hast du vergessen zu nennen. Also ich bin dann 1000-Sasser. Und also dieses Pünktlichkeit ist mir total wichtig. Aber dass man auch fleißig ist, ehrlich ist, das habe ich auch von meinen Eltern mitbekommen. Die sind ja Gastarbeiter aus Kroatien, damals hier in Stuttgart gelandet und leben immer noch hier. Und das sind so Sachen, also ich sage immer, das Kroatische und das Schwäbische, das ist in mir. Diese Fröhlichkeit, diese Leichtigkeit ist das Kroatische, aber diese Ordnung, fleißig, pünktlich, das ist das Schwäbische.
Passt das gut zusammen?
Ich finde
das
sehr gut.
Das Kroatische und das Schwäbische?
Ich finde schon gut.
Es sind viele Kroaten, glaube ich, hier in
Süddeutschland. Ja, super viele Kroaten, Italiener, Griechen, Türken. Also ich bin ja wirklich in einer Klasse aufgewachsen. Wir waren Multikulti, alles war dabei und wir haben super gut miteinander gelebt. Und darum wundere ich mich immer wieder über Diskussionen, Ausländer hin und her. Wir können uns alle gut zusammentun und eigentlich, wenn man zusammen auch ein Ziel hat, daran arbeiten, dass es uns in dem Land, in Deutschland auch gut geht. Und darum bin ich immer so traurig, wenn Dinge passieren oder es auch ausgenutzt wird, die tollen Dinge, die wir in Deutschland haben, die ausgenutzt werden von beiden Seiten, ja, und das macht mich dann traurig.
Monika Meyer-Iwankan ist bei uns in SWR 1, Leute, Buchautorin, Ex-Model und Ernährungsberaterin. Ich schaffe es nicht jedes Mal alles aufzuzählen.
Aber Monika, wenn man einmal Model war, ist man nicht immer Model. Ab wann ist man dann Ex?
Ja, ich lese so und so. Machst du es noch?
Nein, ich bin für mein Buch bin ich ja auch auf dem Cover drauf.
Okay.
Ich finde auch, und das ist auch eine schöne Entwicklung, was ich sehe, dass immer mehr ältere Frauen oder Männer auch in der Werbung, in Katalogen sichtbar werden, weil die sind ja die Konsumenten, ja, die tragen die Mode, die nutzen die Produkte. Warum sollten das nur junge Menschen bewerben? Darum finde ich das einen schönen Trend.
Ja, also sowas gar nicht gemeint, wenn man sagt, Model. Ja. Tatsächlich habe ich eher gedacht, du hättest als ehemaliges Mannequin, das so richtig im Business war mit Titelbild und Werbung und Gesicht und so weiter, dem auch ein bisschen abgeschworen, gesagt, ja, das ist mir zu oberflächlich.
Gut, das war es ja auch damals. Darum habe ich mich da auch wirklich weiterentwickelt, habe ja auch dann ein bisschen Fernsehen gemacht, habe ja auch angefangen, mich weiterzubilden im Fitness-Ernährungsbereich, einfach weil ich das Gefühl hatte, da oben ist noch Platz drin und da denke ich immer noch, ist da oben Platz drin. Darum bin ich voll der Mensch, der sagt, hey, egal wie alt ihr seid, bildet euch weiter, hält euch fit und jung, ja, oder einfach gut und gesund. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht fange ich irgendwann mal wieder an, hauptberuflich zu modeln, obwohl das glaube ich gar nicht.
Warum eigentlich nicht? Also wir hatten hier in der Sendung einmal zu viel ein von Senior, zu Hause weg. Also ein Senior Model,
ja,
oder ein, genau, so nennen sich die, glaube ich. Und es war eine Dame über 70, wirklich eine beeindruckende Frau.
Ja, aber ich wäre, was mich stört der Job nicht, mich stört, dass ich dann vielleicht zu viel von zu Hause weg wäre. Also ich merke das jetzt auch, wenn ich mal ein, zwei Nächte weg bin, dann ist das gut, dann fühle ich auch, oh, kann ich mal ausschlafen, kann ich mal schauen oder lesen, was ich möchte. Mhm. Aber wenn ich länger als drei Nächte weg bin, dann fehlt mir schon die ganze, wie ich manchmal nenne, Bagage, meine Familie zu Hause, die fehlt mir dann doch schon.
Ist das schon mal, wir reden ja heute über das Älterwerden, ja, auch, ist das so eine erste Veränderung, die du festgestellt hast mit ansteigendem Alter, sagen wir mal Ü40, dass du lieber gerne zu Hause bist?
Ja, ich bin gern zu Hause, ich habe gern meine Routine zu Hause. Ich gehe morgens mit dem Hund, treffe meine Nachbarin, komme dann nach Hause, mache mir ein Frühstück, habe alle Dinge am Ort. Also das tut mir schon gut. Also die Routine, ich sag immer, in München habe ich so ein bisschen mein Spießerleben, tut mir schon gut. Also ja, im Gegensatz zu früher, wie ich gelebt habe, ist es wirklich eine komplette Drehung und die tut mir gut.
Ja, gewollte Drehung oder ist es so eine Drehung, die sich einfach ergeben hat durch die veränderten Lebensumstände?
Mischung aus beiden. Ne? Ja. Wenn man dann auch mal zwei Kinder hat, dann fängt es auch an, man zieht aus der Stadt raus, weil man sagt, okay, man braucht ein bisschen Garten, dass die Kinder toben können. Also man wird da so ein bisschen reingeführt, aber weil man weiß, es tut gut. Man isst um 18:30 Uhr Abendessen, man weiß, dann können die Kinder noch ein bisschen spielen, gehen dann ins Bett. Ich persönlich schlafe dann auch besser ein, wenn ich nicht mehr so spät esse. Also sowas merkt man dann ja irgendwann.
Da stecken schon mehrere Tipps auch drin, ja, in der Geschichte. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Ich habe vorhin gut zugehört und festgestellt, du hast gesagt, da oben ist noch Platz. Also das ist dir aufgefallen beim Modeln. Du hast lange in diesem Business bestanden.
Ja.
Hast eigentlich alles mitgemacht, Mode, Werbung, zuletzt auch Akt beim Playboy gemacht.
Ja.
Wie schaust du denn heute mit ein bisschen Abstand auf diese Zeit? Also braucht man das da oben beim Modeln etwa nicht?
Doch gut, es ist ja schon viel Planung. Ich bin sehr viel gereist. Ich habe die ganze Welt gesehen und war auch viel alleine unterwegs. Das war vielleicht nicht so schön, aber ich habe viele Menschen kennengelernt. Deren Geschichten haben auch da oben ein bisschen Platz gefüllt. Aber vor der Kamera ging es eigentlich nur ums Aussehen. Ne? Ich habe Klamotten gewechselt, wie sahen die Haare aus, wie war das Make-up und das war der Tagesablauf. Und ich wollte immer mehr, irgendwie mehr Wissen noch, mehr auch weitergeben. Und ich habe mich schon in jungen Jahren, ich glaube, das habe ich auch durch meine Mama gelernt, dass mich Ernährung immer interessiert hat. Und ich habe das auch gemerkt, wenn ich nicht zu Hause gegessen habe, weil meine Mutter hat immer gut gekocht, wir haben einen eigenen Garten zu Hause, dass es auch meine Haut gesprießt hat. Ich habe unreine Haut bekommen, wenn ich unterwegs war, eher Fastfood gegessen habe. Und da habe ich mich dann schon angefangen zu interessieren, wie kann ich im jungen Alter besser aussehen, wenn ich mich gesünder ernähre. Heute hat sich das auch beibehalten, wie kann ich mich einfach besser fühlen, wenn ich mich gesund ernähre. Und ich finde, Ernährung hat so einen großen Stellenwert in meinem Leben und sollte das auch in vielen anderen Leben auch haben.
Du hast dann auch die Ausbildung gemacht, ja, zur Ernährungsberaterin.
Einfach aus, weil ich das auch wirklich fundiert weitergeben wollte.
Wir haben gerade so ein bisschen richtig gestellt, also du arbeitest eigentlich nicht als Ernährungsberaterin. Du hast diese Ausbildung gemacht vor 15 Jahren.
Ja, ich mache immer wieder Ausbildungen, um mich auch weiterzubilden, um in den Büchern auch fundiertes Wissen auch zu schreiben. Ich muss alles mal erstmal lernen, dann aber auch selber leben. Das finde ich auch ganz wichtig, Dinge auszuprobieren, weil Foodtrends, die vor 10 Jahren irgendwie in waren, sind heute wieder out. Also da wechselt sich ja ganz schnell. Und darum finde ich auch, diese Eigenerfahrung zu machen, am eigenen Körper das auch zu erleben, ganz wichtig. Und darum teile ich das dann in meinem Buch.
Ja, das finde ich aber ganz spannend. Was war denn vor 15 Jahren ernährungsmäßig in, was heute so ist, dass man sich eher wegdreht?
Ja, also
so
ein Quatsch. Ja, guck mal, mit Fat-Free, alles war Fat-Free. Ist es dir noch nicht aufgefallen? Da waren dann Joghurt ganz mit ganz wenig Fett. Heute wissen wir, wir brauchen Fett, um auch zu funktionieren, damit unser Gehirn da oben auch funktioniert. Wir brauchen
also
gutes
in Maßen,
Fett.
Nehme ich an.
Ja, wir brauchen doch auch in Maßen, aber wir brauchen gesunde Fette, wirklich auch ungesättigte Fettsäuren. Und das war ja früher wirklich kein Fett. Ich war zum Beispiel mal in den USA, da hat man Milch getrunken, die sah aus wie Wasser. Und mich hat das schon damals gewundert, die essen alle fat-free, also kein Fett und sind trotzdem fülliger. Und dann habe ich mich immer gewundert, woher das kommt. Und das Mythos ist jetzt weg. Auch, dass wir keine Kohlenhydrate brauchen. Wir brauchen Kohlenhydrate, aber komplexe aus wirklich aus Obst, Gemüse, aus Vollkorn. Und was ich für mich jetzt auch entdeckt habe, ich brauche mehr Protein. Und ich habe immer früher gedacht, Protein gehört nur in die Bodybuilding-Szene. Das ist nur Arnold Schwarzenegger. Aber jetzt, wenn ich weiß, wie schnell wir Frauen auch Muskelmasse verlieren, auch durch die Wechseljahre habe ich das komplett geswitcht. Ich habe mehr Nährstoffe, mehr Protein auf meinen Speiseplan getan. Und ich muss sagen, also ich kann mehr essen, ich habe keine Hungergefühle mehr und trotzdem die Figur bleibt.
Wenn ich mir so, also du hast gerade komplexe Kohlenhydrate gesagt, fand ich ganz spannend. Wo kriegt man zum Beispiel aus Vollkornbrot? Wo kriegt man sie denn zum Beispiel nicht her? Also was ist so der Trugschluss? Wenn ich mir jetzt so einen Topf Nudeln mache, Spaghetti, ist das dann komplex?
Dann sage ich, nee, das ist
komplex?
Nicht komplex. Also ich sage ja auch so ein Weißbrotmehl oder so eine Semmel oder wie sagt man im Schwäbischen, ein Brötchen.
Ein Wegge.
Oder ein Croissant. Da ist einfach, dann sage ich einmal, nährstofftechnisch kannst du auch ein Blatt Papier essen. Natürlich schmeckt das Croissant besser. Aber dann gehört es eher in die Kategorie Genussmittel und nicht Lebensmittel. Und dann muss man das auch bewusst als Genussmittel verzehren und sagen, okay, gönne ich mir mal, ist dann auch in Ordnung. Aber zu sagen, boah, mein Frühstück besteht einfach aus Croissant und Marmelade, da würde ich sagen, oh, hast du deinem Körper jetzt nicht viel geschenkt, was er wirklich braucht.
Mhm. Sondern was wäre besser?
Ja, ich ein guter Quark mit so Leinsamen, ein bisschen, paar Beeren finde ich immer ganz gut. Ich habe immer gefrorene Beeren zu Hause oder ein schönes Saatenbrot mit Lachs drauf oder Gurken. Ich bin auch Flexitarier, ich esse jetzt mittlerweile auch wieder Fleisch, das habe ich auch weggelassen, aber ich habe wirklich gemerkt, um auf meine 100 Gramm Protein pro Tag zu essen, muss ich doch da was auch zufügen und das tut mir auch recht gut.
Das klingt jetzt alles mit Verlaub so ein bisschen fancy, Lachs hier, Saatenbrot da,
ja,
Leinsamen, Beeren, alles so sagen. Kann man das auch mit einem kleinen Geldbeutel realisieren?
Du, aber heutzutage.
Jetzt denken viele bestimmt, ach, die Ernährungsberaterin, klar, da denken das Model, ja, die hat die Disziplin erstens von der Pike aufgelernt, ja, die hat gut reden.
Aber nee, heutzutage wirklich kann man gute Lebensmittel überall bekommen. Ich gehe gern bei Lidl auch, darf ich, oh Gott, ich mache mehr, okay, bei großen Discounterketten.
Ja,
großen Discounterketten oder auch Drogeriemärkte haben eine große Auswahl. Also da kriegst du deine Leinsamen, deine Chiasamen, du kriegst Saatenbrot, du kriegst alles her, wo auch wirklich nahrhaft ist. Und das ist, dass es nur für einen großen Geldbeutel ist, ist eine Ausrede, die gilt für mich nicht mehr.
Monika Meyer-Iwankan in SWR 1, Leute, Model, Buchautorin und eine Frau, der unsere Musikauswahl heute offensichtlich gefällt, denn sie tanzt hier im Studio hin und her. So mit still sitzen, 2 Stunden lang, das ist auch nichts für dich, ne?
Nicht, weil ich irgendwie ein unruhiges Kind bin, sondern ich liebe es einfach, mich zu bewegen. Und sitzen ist ja das neue Rauchen, darum... Nabil, wir tanzen danach zusammen
okay,
noch eine Runde.
Vielleicht gleich mal noch ein paar Sportübungen hier machen. Ich mache mich schon mal bereit und langsam locker. Du bist nämlich auch, ich habe ja gesagt, Ausbildungen. Du hast nämlich auch noch die B-Lizenz als Fitnesstrainerin. Das heißt, du könntest mich jetzt auch ganz offiziell hier triezen.
Genau, also ich habe Trainerausbildung, habe auch Pilates-Lehrerin-Ausbildung und ich liebe das. Weißt du, wenn du auch weißt, wenn du Übungen machst, warum du die überhaupt machst. Also Sport hat ja auch den Sinn, der Körper braucht ja auch Bewegung und die Muskeln müssen bewegt werden, damit auch unser Lymphsystem arbeitet, dass der Körper auch richtig sich reinigen kann. Also darum, ich rate ja viel Alltagsbewegung, einfach immer zwischendurch, wenn es geht, einfach mal ein bisschen tanzen. Und bei so einer guten Musik wie hier... fällt es auch leicht.
Ja, oder frei nach Voltaire, Vorsicht vor dem Mann, der nicht tanzt. Ich fühle mich jetzt aufgefordert. Ich habe noch eine Frage, und zwar haben wir ja zum Thema Ernährung gerade gesprochen, und da hat Susi jetzt gerade uns geschrieben, die sagt, endlich sagt es mal jemand, dass gesunde Ernährung auch mit kleinem Geldbeutel geht, denn für viele ist das nur eine Ausrede. Allerdings hat Ulrike Schmieg, auch SWR1-Hörerin, da eine andere Meinung zu. Die hat gesagt, auf jeden Fall ist es teuer, sich gesund zu ernähren. Allein die Preise für Obst und Gemüse sind deutlich teurer als für Convenience Good. Also das sagt sie jetzt. Muss man sich da auch entscheiden, wo man jetzt seine Prioritäten setzt?
Also ich finde immer, krank sein ist immer teurer, als das Geld zu investieren in Obst und Gemüse. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich kaufe wirklich auch beim Bauern ein, zum Beispiel in Stuttgart, Zatzenhausen, beim Benz, dann hole ich auch einen riesen... Ja, aber also gut. Ein Bauer, Geschenk, da gibt's ja mehrere.
Geschenk.
Aber dann kaufe ich einen Riesensack auch mal Kartoffeln, die guten, weißt du, die Sieglinde, weil da kann man einen richtig guten Kartoffelsalat machen. Der schwäbische Kartoffelsalat ist sowieso der beste der Welt. Da muss ich ja nicht betonen. Aber ich finde nicht...
Ich könnte jetzt sagen, ich widerspreche mit Mayonnaise und so, aber das würde mir überhaupt nicht... Nee, das stimmt einfach nicht.
Schwäbische ist der Beste. Ja. Es ist der Beste.
Aber ich glaube, Menschen, die zum Beispiel im Nordosten sozialisiert sind von Deutschland, die haben einfach diesen Weißen mit Gürkchen und so kennengelernt. Und dem kann ich schon durchaus auch was
sagen. Gürkchen finde ich gut, den kann man auch in den Schwäbischen machen. Aber dieses Schlonzige, diese dünnen Kartoffeln und dann auch mit den Zwiebeln, das ist ja auch gesund für das Darmmikrobiom. Wir brauchen ja gute Präbiotika für die Probiotika. Also
das ist doch ein Argument an der Stelle für den schwäbischen Kartoffelsalat.
Yes.
Wenn wir jetzt über Ernährung sprechen und übers Altern, weil da wollen wir ja in der nächsten Stunde dann auch mal unseren Schwerpunkt drauf setzen,
ja.
Monika, wie ist es denn mit der Ernährung? Also hast du bei dir festgestellt, ich kann oder sollte nicht mehr die gleichen Sachen essen wie früher oder kann ich mir ganz so sorglos hinlangen wie
Also
früher?
Definitiv. Also beim Alkohol merke ich es absolut, das vertrage ich gar nicht mehr. Ich schlafe dann auch nicht richtig und der nächste Morgen fängt mit Kopfschmerzen an. Ich habe keine Energie, ich komme schlechter aus dem Bett. Darum habe ich zum Beispiel Alkohol komplett vom Plan gestrichen.
Warst du denn früher eine große Trinkerin?
Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber das ist immer wieder, man geht auf Events, man trifft sich mit Freunden und es ist fast schon, und das finde ich ganz schlimm, normal, dass man Alkohol trinkt. Also, und wenn man es nicht trinkt, ist mir aufgefallen, dann kommt immer die Frage, wieso geht es dir nicht gut? Bist du schwanger? Und das finde ich eher traurig. Also es ist eher normal, Alkohol zu trinken, als nicht Alkohol zu trinken.
Ich glaube, bei der jüngeren Generation ändert sich das gerade.
Ja,
also die Winzerwirtschaft in Deutschland beschwert sich schon darüber, dass insgesamt weniger Wein auch getrunken wird, weil die Jungen, glaube ich, gar nicht mehr so viel trinken.
Aber darum haben die auch die Herausforderung, dass sie jetzt gute alkoholfreie Weine auch herstellen, die nicht mehr nach dem süßen Traubensaft schmecken. Also ich habe schon Weine probiert, die richtig gut sind. Und zum Beispiel, jetzt mache ich wieder Werbung. Nee, ich mache keine Werbung. Aber in München ist ein ganz großer Hype für eine große Firma, die ein alkoholfreies Bier rausgebracht hat. Da ist es überall ausverkauft und die Leute stehen vorm Brauhaus und warten, bis die Ladungen kommen, um das wirklich kistenweise vom LKW zu ziehen. Und das ist ein schöner Trend, der gefällt mir.
Ist aber vielleicht auch nur ein Trend.
Aber ja, hoffentlich
nicht. Bei dir hat sich was verändert mit Alkohol. Also du verträgst es nicht mehr.
Ich vertrage
es nicht. Kriegst du auch Ausschlag oder sowas?
Ja, irgendwie so. Das Gesicht ist geschwollen. Die Augen glänzen nicht.
Ist das eine Alterserscheinung?
Kann sein, ja.
Es ist 11:11 am Donnerstagvormittag und bei uns ist Monika Meyer-Ivankan. Monika, wir müssen noch mal kurz besprechen.
Hello, 11:11.
Ja, das ist...
ist es nicht jeden Tag
geschenkt,
so?
Geschenkt. Du hast ja lange in Köln gewohnt auch.
Ja,
ne?
also schon ein bisschen
rheinische
im Blut.
Karneval.
Ich finde schon, kommt ein bisschen immer Spaß. Wenn man 11:11 sieht, dann darf man doch einmal Alarv sagen. Ein bisschen lächeln am Tag ist doch auch schön.
Und es ist ja auch bald wieder soweit.
Ja.
Dann können alle Narren und Jecken wieder raus auf die Straße. Du hast diese Ausbildung gemacht, über die wir vorhin gesprochen haben. Früher warst du hauptberuflich Model, du warst im Fernsehen, warst im Rampenlicht. Gab es in deinem Leben so eine Veränderung, so einen Prozess, der dir gesagt hat, so, ich muss jetzt mal was anderes lernen, machen, tun?
Ja, irgendwie, dass man einen Mehrwert gibt. Also irgendwie, ich wollte irgendwie Spuren im Sand hinterlassen, dass ich denke, ich möchte jetzt nicht nur was Oberflächliches machen, ich möchte irgendwie, dass meine Enkel vielleicht sagen, boah, das ist ja eine coole Oma, eine coole Frau, irgendwas hinterlassen. Also das war so, oder ist immer noch mein Anspruch, dass ich irgendwas gebe.
Also du arbeitest noch dran?
Immer, das ist ein Prozess geworden. Also eins habe ich gemerkt durch das ganze Schreiben, man lernt nie aus und ist nie fertig. Also jetzt, wo ich mehr weiß als früher, weiß ich auch, was ich eigentlich nicht alles weiß.
Das ist ein guter Übergang. Sprechen wir mal über das Altern. Wir sind ja beide nicht mehr die Jüngsten. Ja, da werden jetzt viele draußen sagen,
das ist
also
Sichtweise.
Die wie bitte, die sind doch sehr jung,
ja,
werden jetzt
ich
viele
aber
sagen.
Auch,
andere
hallo.
Wiederum werden sagen, ja, stimmt, die sind ganz schön alt, die zwei, so Mitte, Ende 40. Du bist so alt, wie du dich fühlst, ist das so ein oft bemühter Satz. Ist da trotzdem was dran?
Aber ich weiß nicht, ob es bei dir so ist. Ich fühle mich immer noch so, eigentlich, das Gefühl ist immer noch, wie ich 30 bin. In meinem Kopf ist so immer noch, wie ich 30 bin. Mein Körper sagt mir anderes. Also morgens, wenn ich aufstehe, dann merke ich schon, am unteren Rücken ist ein bisschen steifer. Da muss ich mehr für meinen Körper tun. Also mich ein bisschen dehnen, bewegen, spazieren gehen tut mir dann ganz gut. Also da darf ich dann mehr tun. Aber so vom Kopf her denke ich, ich bin immer noch die gleiche.
Ja, was sagt er dir denn, dein Körper?
Ja, der sagt mehr Fürsorge, bisschen mehr Bewegung, bisschen mehr Stretching. Also merkst du das nicht so am Rücken, dass man da ein bisschen stiffer wird, steifer wird?
Doch, doch, leider ja.
Darum tanze ich ja hier auch zwischendurch, weil ich merke, wenn man Rückenschmerzen hat zum Beispiel, ist Liegen keine Option, ist wirklich Bewegung das bessere Mittel. Und ja, ich sehe auch schlechter, muss ich echt sagen. Ich habe erst gedacht, das liegt am Handy, weil ich so oft da ins Handy starre. Aber ich brauche mittlerweile wirklich eine Lesebrille, weil so lang ist mein Arm gar nicht, dass ich das Buch weghalten kann. Ja, solche Dinge, körperliche Dinge kommen dazu. Aber ich finde, ja, wenn man das weiß, auch was zum Beispiel hormonell passiert, wenn man das weiß, kann man besser damit umgehen.
Mhm. Aber auch bei dir kam es ja wahrscheinlich irgendwann schleichend oder vielleicht doch überraschend. Also
ja, ich habe nicht mehr in der zweiten Zyklushälfte zum Beispiel nicht mehr durchschlafen können. Ich war plötzlich, nachts saß ich im Bett und dann ging mein Kopfkino an. Ich habe gedacht, oh, meine Mutter, oh, die eine Freundin hat das gesagt. Also alles, was ich gedacht habe, ist viel schlimmer geworden, als es tagsüber war. Dann wirklich so ein Kino und habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Dann habe ich mich angefangen zu informieren, auch mit meiner Frauenärztin gesprochen. Die hat gesagt, nee, alles gut, weil ich auch schon gefragt habe, können das die Hormone sein? Und wirklich durch den Austausch mit anderen Frauen und da auch ein großer Appell, redet darüber, wenn ihr Probleme habt, weil irgendjemand, der wird euch helfen können. Und das habe ich getan und ja, mir ist geholfen worden. Durch eine Freundin, durch andere Frauen, durch eine Endokrinologin, die ich auf dem Event auf Ibiza, hört sich ein bisschen jetzt fancy an.
Also eine Hormonspezialistin.
Die habe ich kennengelernt und die so, wie, du nimmst noch kein Progesteron, du bist doch auch schon 47 und dein Zyklus ist kürzer und du schläfst doch nachts nicht besser und hast manchmal Brustspannen und Gelenkschmerzen. Ich so, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, dann check mal nochmal ordentlich nach. Und ich gebe dir eine Checkliste, mit dem du zu deiner Frauenärztin gehst. Und dann bestehst du darauf, dass ein Bluttest nochmal gemacht wird, ein Hormontest gemacht wird.
Du hast erlebt, wie sich dein Körper und auch dein Wohlbefinden jenseits der 40 verändert hat. Und damit stehst du ja auch nicht alleine da. Du teilst diese Erfahrung mit vielen anderen Frauen und auch Männern natürlich, die auch Wechseljahre haben. Ein Thema, was jetzt erst so richtig in die Öffentlichkeit kommt. Lass uns doch mal teilhaben. Also du hast ein paar Veränderungen schon geschildert.
Ja, also auch zum Beispiel, ich sag ja, vorne am Bauch hat es zugenommen, hinten am Hintern ist es immer weniger geworden, also auch Muskulatur. Da habe ich gedacht, ich habe doch gar nicht meine Ernährung verändert, auch mein Sport nicht. Und dann habe ich angefangen, und das war ein Fehler, weniger zu essen. Ne, gedacht habe, ich muss jetzt weniger essen, damit
der
Bauch...
Das war deine erste Reaktion.
Ja, klar, ist doch die erste Reaktion, wenn man denkt, man kriegt jetzt ein Bäuchlein.
Ja.
Und bei mir war es jedenfalls so, dass ich gedacht habe, ich müsste jetzt weniger essen. Mhm. Und das ist eigentlich ein fataler Fehler. Wenn man dann weniger isst, dann kriegt man auch weniger Protein. Also fängt man an, am Anfang nimmt man was ab. Oft ist es Wasser, aber leider auch Muskulatur. Und wenn man dann sich wieder normal ernährt, ist das Wasser ist wieder schnell da, aber die Muskulatur ist weg. Und dann, wenn man mal überlegt, wie lange man braucht überhaupt für 1-2 Kilogramm Muskeln, die aufzubauen, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß noch früher, wenn man gefragt worden ist im Fitnessstudio.
1-2 Kilogramm?
Ja, also, dass man sagt, man Muskelmasse aufbauen.
Klingt viel.
Ja, das ist viel.
Ja, okay.
Aber die brauchen wir ja, weil die Muskulatur nimmt ja stetig ab, ja?
Ja.
Auch schon ab 25, wenn man das mal weiß.
Ja. Aber Bewegung ist ja nicht automatisch Muskelaufbau.
Nein,
also
nein,
nur weil
nein,
ich ein bisschen spazieren
nein.
gehe, habe ich noch kein Muskelpaket
genau.
danach.
Und das hat sich geändert. Also früher bin ich so zum Sportspinning und gejoggt und Kickboxen, Thibaut, alles gemacht, immer mit hochrotem Kopf. Und das habe ich ja auch geändert. Also ich gehe jetzt bewusst wirklich 2 bis 3 Mal die Woche mache ich Krafttraining, auch mal mit Hanteln oder auch eigenem Körpergewicht, Übungen, wo ich wirklich merke, oh, da brennt es an den Muskeln und ich mache kein Cardio mehr, ich mache Alltagsbewegung. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute, wenn ich nach Hause komme, werde ich noch 30 Minuten mit meinem Hund laufen gehen. Ich sage auch immer, jetzt zum SWR nicht mit der S-Bahn oder so herfahren, sondern vielleicht eine Station früher aussteigen. Immer die Treppen nehmen. Mein Motto ist immer die Treppen nehmen.
Aber hast du immer die Zeit? Also,
die nehme ich mir.
Viele Menschen haben wahnsinnig stressiges Leben und die haben ja kaum Zeit irgendwie so auf solche Kleinigkeiten.
Darf ich dir mal was sagen?
Ja, bitte.
Also viele schreiben mir, ich habe auf Instagram, schreiben mir, Monika, ich habe keine Zeit, 2 bis 3 Mal die Woche 30 Minuten Sport zu machen. Und dann sage ich, das schreibst du mir gerade auf Instagram, wo du bestimmt, schaut bitte mal in euer Handy rein, wie viel Zeit, wie viel Medienzeit da verbraucht wird. Also ich glaube, das ist eine Ausrede. Und wenn man wirklich für seinen Körper was tut, das ist immer Priorität. Die Zeit sollte man sich nehmen. Da bin ich auch immer ein bisschen härter oder sage, das bist du, das hält dich am Leben, das hält, dass du noch Treppen steigen kannst, dass du selber, wenn du älter wirst, auch noch selbstständig reisen kannst, dass du deinen Koffer irgendwo ins Gepäckfach stellen kannst, dass du dir selber die Sachen aus dem Schrank holen kannst, dass du nicht abhängig von anderen bist später.
Also die Ausrede oder beziehungsweise das Argument, du Promi-Frau mit deinem einfachen Leben, du hast gut reden, das lässt du nicht so
Nein,
wirklich
gerne
gelten.
Nein, das lasse ich überhaupt
gelten.
Nicht zählen.
Okay, wir haben kurz das, vorhin hast du das Hormon angesprochen, also Progesteron.
Ja.
Welche dieser Symptome, die du jetzt auch, oder was ist echt, Symptome ist eigentlich ein falscher Begriff dafür, welche dieser Veränderungen, die du da erfahren hast in deinem Körper, hängen denn konkret mit den Hormonen zusammen? Weil du hast dich ja damit beschäftigt.
Ja, also wenn man zum Beispiel, wenn man weiß, zum Beispiel, man kann ja auch schon einen Progesteronmangel so ab ca. 35 haben. Wenn man keinen Eisprung hat, wird einfach das Gelbkörperhormon Progesteron nicht gebildet. Und dann kann es einfach sein, dass man eine Östrogendominanz hat und dann zum Beispiel eine stärkere Blutung während der Periode hat. Das hatte ich. Ich hatte auch, das schreibe ich in meinem Buch, in Berlin einen Unfall. Ich war im Restaurant und habe gedacht, komplett, ich habe meine Periode, läuft in 20 Minuten komplett aus. Und ich war da gestanden mit einer Hose, einer Jeans, da war alles rot. Und ich bin froh, dass ich eine große Handtasche dabei hatte, auf die ich dann auch sitzen konnte. Die war wasserabweisend. Dass ich die auch dabei hatte, um mich zu schützen. Und da wusste ich auch nicht, hey, was ist los? Und da hatte ich einfach Östrogendominanz, weil ich kein Progesteron im Körper hatte. Und der Körper zeigt dir schon an, hey, jetzt kannst du mal zuhören und checken, was da los ist. Also da muss man auch schon selber ein bisschen detektiv in seinem Körper sein und nicht nur erwarten, dass dir Ärzte sagen, Ärztinnen, was dir fehlt.
Aber du bist dann doch zum Konsultation gegangen und das Ergebnis war, dass du Hormonersatztherapie.
Nein, das war nicht das Ergebnis.
Also
es ist alles in Ordnung. Weil die Hormone, man weiß es ja, sind ja auch immer eigentlich schwer zu messen und darum. Bitte führt auch Tagebuch, was Symptome sind, die sich verändert haben. Habt ihr eine stärkere Blutung? Ist der Zyklus kürzer? Habt ihr Nachtschweiß? Schläft ihr vielleicht in der zweiten Zyklushälfte, wie es bei mir war, nicht mehr so gut? Extremes Brustspannen, dass es unangenehm war, sich hinzulegen. Das kann schon Zeichen für einen Progesteronmangel sein. Für Östrogenmangel kommen auch noch andere Beschwerden dazu, dass man zum Beispiel Tinnitus hat, Gelenkbeschwerden, depressive Verstimmungen. Also wir müssen offen darüber reden, was alles sein kann und dass die Hormone auch ein Thema sein können. Dass das nicht immer nur an einem selbst liegt oder dass man vielleicht Antidepressiva braucht. Also da wirklich detektiv im eigenen Körper sein, Eigenverantwortung da auch ein bisschen übernehmen. Und ich sage immer, auch sich da austauschen. Das habe ich vorhin schon gesagt, ganz wichtig, sich auch mit anderen Frauen austauschen, mal hören, wie haben sie es erlebt, wie ging es ihnen in den Wechseljahren. Und das ist ja nie vorbei, weil die Hormone, die sinken einfach. Und das ist nie nur ein Wechsel, es ist nie vorbei.
Es gab jetzt gerade bei unseren SWR1-Hörerinnen und Hörern, Monika, eine lebhafte Diskussion darüber, wie das jetzt ist mit der Zeit, mit Sport, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Da gibt es sehr, sehr gegensätzliche Meinungen zu. Sache sollten wir aber auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Die kommt von Christine aus Bad Mergentheim, die ist Ökotrophologin. und sagt, was man nicht verschweigen sollte, ist, dass Progesteron, allgemein Geschlechtshormone, das Risiko für Brustkrebs erhöhen. Das ist natürlich richtig. Und das muss man an der Stelle natürlich auch so sagen. Das ist aber natürlich, wenn man Hormonersatztherapie kriegt und dann vorher zum Arzt geht, dann wird das natürlich auch angesprochen.
Ja, man kriegt das, ist ja nicht rezeptfrei. Also das wird sowieso alles abgeklärt, aber... Ja.
Bleiben wir mal bei diesem Prozess der Veränderung. So nenne ich es jetzt mal, andere sagen Wechseljahre dazu oder Altern oder wie auch immer man es nennen will. Da passiert ja nicht nur was bei einem selber, sondern auch außenrum. Wie hast du das empfunden? Wie verändert sich das Umfeld? Was verändert sich da generell?
Ja, gut, das Umfeld verändert sich natürlich, wenn man gereizter vielleicht oder empfindlicher auch auf Dinge reagiert, wo man früher vielleicht lockerer war. Also wenn mein Mann mich dann nach einer Jeans fragt und ich plötzlich antworte, ich weiß nicht, wo deine scheiß Jeans ist. Entschuldigung für das Wort.
Kennen vielleicht viele,
ja. Und dann einfach, und der Mann dann denkt, hä, was war jetzt an der Frage so schlimm? Also das habe ich schon gemerkt, dass ich empfindlicher, auch lärmempfindlicher geworden bin. Und natürlich mit zwei kleinen Kindern zu Hause ist das jetzt nicht so förderlich. Und das merkt dann das Umfeld, wenn die Mama vielleicht mal ein bisschen unausgeglichener reagiert. Und aber ich sage ja auch nicht nur, wir brauchen die Hormone, die ganze Lifestyle-Veränderung. Man merkt, man braucht mehr Me-Time, also Zeit für sich. Ich sage ja immer, mein Beauty-Serum ist auch mal Zeit mit mir alleine. Ich brauche auch wirklich diese Ruhephasen. Mhm. Ich brauche aber auch was zu essen, weil wenn man dann in der Phase, wo ich auch vorhin erzählt habe, wenn man vielleicht zunimmt und dann denkt, okay, jetzt mache ich eine Diät, dann ist die Laune natürlich nicht besser. Ja, darum, dieses mehr Essen tut auch ganz gut. Und ich habe so eine Moon Milk mit Ashwagandha. Das trinke ich abends auch gern und das chillt mich. Und das merkt die Familie dann auch. Und Happy Wife, Happy Life, den Spruch gibt es ja nicht umsonst.
Also letzteres, die Milch, da habe ich jetzt gar nicht verstanden, um was für eine Milch es da genau ging. Aber das klingt jetzt für mich eher aus der Geschichte Spezialwissen. Aber wie hast du dich denn eingestellt? Also hast du da vielleicht Tipps für andere Menschen? Wie kann man sich denn einstellen? Sag ich mal, es gibt ja bestimmte Frauen, die kommen vielleicht besser durch, andere weniger gut durch diese Zeit. Wie kann man sich gut darauf einstellen?
Es ist ja nicht eine Zeit. Es ist ja nicht man kommt ja nicht durch. Es ist ja ein fortwährender Prozess, der da ja auch passiert. Man kommt ja nicht durch. Also erstmal ist Wissen, finde ich, da Macht. Also wenn man weiß, dass was im Körper passiert, und das wusste ich einfach früher nicht, dass die Hormone einfach auch signifikant einfach auch absteigen, absenken, ins Nimmerlein herunterfallen, wie eigentlich. Teilweise fühlt sich das an wie PMS, also kurz die Tage vor den Tagen. Da ist man vielleicht auch mal ein gereizterer Mensch. Und wenn das dann natürlich dauerhaftes Gefühl hast, ist das ja nicht schön, ja? Und wenn man das erstmal weiß, was im Körper passiert, ist das, sage ich immer, Wissen ist Macht. Und dann, was viele auch raten, Bewegung, Sport ist gut, das hilft schon mal als Ausgleich. Die Ernährung ist wichtig und dann gibt es dann natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel, die helfen können, wie Ashwagandha, das ich genannt habe. Und das ist das nicht irgendwie spezial. Ja, das ist aber das ist kein Spezialwissen. Das gibt es ja mittlerweile auch überall.
Menschen, die sich mit sowas beschäftigen, kennen das wahrscheinlich auch.
Ja, aber schaut mal in euren Drogeriemärkten. Und ich mache keine Werbung für einen Drogeriemarkt, aber das findet man mittlerweile fast in jedem Regal.
Mhm. Letzte Runde mit Monika Meyer-Iwankan. Wir haben gerade über die Wechseljahre gesprochen und da geht es ja auch ganz viel darum, welche Einstellung hat Mann, Frau dazu und wie geht man mit sich selber um? Hast du da vielleicht mal drei Tipps, wie man auf sich selbst auch Acht geben kann in dieser Phase?
Ja, Selbstfürsorge ist so wichtig und ich habe da immer so, drei Tipps kann ich dir gerne nennen. Erstens immer mal öfters mal Nein sagen, nicht immer allen gefallen müssen und allen es recht machen wollen, weil du bist doch die Priorität und das hört sich oft egoistisch an, aber ich sage immer, wenn mein Honigtöpfchen voll ist, kann ich den anderen daraus geben, ja. Und ein zweiter Tipp ist auch, schau dir mal dein Umfeld an, ja. Sind das Menschen, mit denen du dich gut austauschen kannst, mit denen du lachen kannst, Spaß hast oder ziehen die dich ein bisschen runter? Und viele sagen, ja, ich habe keinen schönen Freundeskreis oder Freundschaften ergeben sich im Alter immer schwieriger. Dann sage ich, ja, habe ich ja auch zum Beispiel gemacht. Ich habe letztens mal zum Chor gegangen von der Schule. Da gab es einen Chor oder tretet wieder in einen Verein ein. Ich habe das Gefühl, die Leute vereinsamen ein bisschen. Und das ist auch kein schönes Ding, weil wir sind soziale Wesen. Ich sage auch immer, ich bin ein Herdentier. Ich brauche andere Menschen um mich herum. Aber schaut euch die Menschen um euch herum an. Mhm. Wie sind die eingestellt? Das tut doch dann schon gut, wenn man so Mitstreiterinnen hat, die auch in die gleiche positive Richtung schauen. Und dann noch was ich für mich verändert habe, ich schlafe jetzt mehr. Ich war früher immer ganz stolz, dass ich gesagt habe, ich brauche nur 6 Stunden Schlaf, ja. Aber ich habe auch gemerkt, ich schlafe in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut. Und darum, ich habe mir jetzt meine Zeit ausgerechnet. Ich gehe schon um 10 ins Bett, kein Handy, wirklich vielleicht noch sanfte Musik irgendwo hören und dann meine 7 bis 8 Stunden schlafen. Und noch ein Tipp, wir müssen dankbar sein, dass wir überhaupt älter werden dürfen und nicht immer einem jungen Ideal hinterherrennen, das wir mal waren oder Bilder von früher anschauen und sagen, ach guck mal, wie knackig ich da aussah. Ja, alles gut und schön. Aber wir wachsen in eine neue Rolle ein. Wir dürfen Vorbilder für andere, für junge Frauen sein, mit unseren Erfahrungen und einfach diese Rolle auch annehmen. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, dass ich älter werden kann und jetzt heute auch im Gespräch einiges mit euch teilen durfte, das ich miterlebt habe.
Ja, 2 Punkte sind mir da jetzt aufgefallen. Das eine ist natürlich, wenn man feststellt jetzt, also vielleicht wird der eine oder die andere jetzt sagen, ja, stimmt eigentlich. Also in meinem Freundeskreis, da sind einige Leute, die ziehen mich eigentlich eher runter. Stelle ich mir aber nicht so einfach vor, mit Mitte 40, Mitte 50 oder wie auch immer, mal eben Freunde aufzuräumen.
Ja, aber da muss man...
Wie hast du es gemacht?
Ja, das ist jetzt nicht, dass man so sagt, ich möchte mit dir nicht mehr zusammentun. Vielleicht bei manchen hilft ein klärendes Gespräch, dass man sagt, hey, ich fühle mich nicht, du bist schuld an dem und dem, sondern sagen, ich fühle mich, wenn ich mit dir zusammen bin, oft, dass mir danach die Energie fehlt. Ja, nicht dem anderen die Schuld geben, sondern mehr ich bezogen was finden oder vielleicht mal auch an sich selbst ein bisschen arbeiten und dann fällt einem auch gar nicht mehr so viel auf, was am anderen falsch ist, ja. Vielleicht ist man es ja auch oft selbst, der einen runterzieht und die anderen dann auch einfach mal sein lassen und sich als Priorität vielleicht auch mit sich vielleicht mehr Zeit verbringen. Zum Beispiel meine Nachbarin Christiane, über die rede ich super gerne, aber die ist für mich ein Vorbild. Die geht ja mit ihren Mitte 70 wirklich noch auf Weiterbildungskurse in VHS, ja, der Volkshochschule, da gibt's immer tolle Kurse, da lernt sie viele andere Leute kennen. Und die sieht auch in anderen eher das Positive als das Negative. Und das möchte ich auch haben.
Also ich nehme jetzt einfach mal an, weil du diese Dinge so formulierst, du bist ein positiver Charakter, du schaffst es, aber vielleicht kannst du da mal ein Scheibchen von abgeben. Was kannst du denn empfehlen, wie kann man sich denn da motivieren? Weil viele sagen sich, ah, ich muss doch mal einen Italienischkurs machen, wollte ich schon immer mal machen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin.
Ja, sich das auch wirklich aufschreiben. Alles, was nicht sichtbar ist und nur im Kopf drin ist, das passiert dann auch nicht. Also sich ja mal wirklich aufschreiben, Italienischkurs und dann an den Kühlschrank kleben oder auch mit der gesünderen Ernährung. Ja, wirklich sich die gesunden Sachen, ich stelle mir mein Vogelfutterglas mit ganz vielen Samen und Körnern und Saaten auch wirklich in die Küche vorne hin. Und die Süßigkeiten, die kaufe ich gar nicht ein. Alles, was nicht sichtbar ist, ist dann auch nicht vorhanden. Ja? Die guten Dinge sichtbar machen und die nicht so guten Dinge, wie wenn man zum Beispiel Alkohol zu Hause hat, einfach wegräumen in den Keller oder wegsperren oder verschenken, dass man es gar nicht sieht und nicht in Versuchung kommt. Und die Dinge, was möchtest du dieses Jahr vielleicht machen?
Ich?
Mehr wandern, hast du gesagt?
Wandern, ja.
Dann einfach die Wanderschuhe schon vor die Tür stellen oder abends schon die Sportsachen hinlegen oder eine große Wasserflasche immer vor sich haben, dass man die Dinge sieht, die man besser machen möchte. Den Gemüseteller sichtbar, immer auch bei den Kindern. Wenn der da steht, dann essen sie auch davon.
Also es hat viel mit Bewusstsein zu tun. Ja. Monika Meyer-Ivanka an SWR1, Leute. Vielen Dank für den Besuch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.